Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Reichtum und das Elend der dritten Welt am Beispiel der Textilindustrie. Das ist unser Thema heute Vormittag in SWR 1 Leute mit einer Frau, die viele Jahre als Managerin für die Textilindustrie weltweit gearbeitet hat, es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat und ausgestiegen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jessica Dörr.
Morgen, Herr Heim.
Frau Dörr, ich muss Ihnen zunächst mal meine allergrößte Bewunderung aussprechen dafür, dass Sie heute Vormittag gekommen sind, weil Sie waren wandern, Sie hatten eine schöne Route und dann ist was passiert?
Naja, um Hubertusfelsen rum und Hubertfelsen rum.
Und dann?
Bisschen gerutscht, Rucksack hat gedrückt, die Stöcke haben nicht mehr gehalten, ich bin hingeflogen und habe mir dreifach das Sprunggelenkknochen gebrochen.
Rechts?
Rechts, natürlich, wenn schon, denn schon richtig.
Operation in Emmendingen?
Operation in Emmendingen. Ich war 6 Tage im Krankenhaus. Sie konnten mich Gott sei Dank gleich am Abend operieren.
Mhm.
Und habe jetzt eine Platte drin, 14 Schrauben,
okay,
und brauche sehr viel Geduld.
Und wir hätten alles Verständnis gehabt der Welt, wenn Sie diese beschwerliche Reise nach Stuttgart nicht hätten auf sich genommen. Aber freuen uns natürlich auch, dass Sie gekommen sind.
Danke.
Seit 5,5 Jahren machen Sie einen Job nicht mehr, den Sie zum Schluss auch nicht mehr ausgehalten haben. Was hat Sie schlussendlich bewogen, aus dieser Textilindustrie rauszugehen?
Also schlussendlich war es die Massenproduktion, die ich gesehen habe. Nicht nur jetzt das Textile. Also wenn man viel unterwegs ist, sieht man nicht nur, wie Textil in Masse produziert wird. Man sieht alles, was in Masse produziert ist. Uhren, Brillen, Gestelle, Stoff, egal was, wird alles in Masse produziert. Wird auf riesengroßen Container geladen, wird übers Meer geschippt und wir können das hier billigst einkaufen. Ich habe es einfach nicht mehr ertragen können. Es hat mir wie die Gurgel zugemacht.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, fertig.
Es gab, glaube ich, noch einen bestimmten Anlass. Sie kamen zurück von einer Reise aus China und sind irgendwie an einem Freitag auf dem Flughafen in Zürich gelandet.
Ja, ganz genau. Also der Anlass war, wir kamen zurück von China. Die Reise ging 3,5 Wochen. Wir waren in 3, 4 Ländern und der Schluss war China. Und ich habe dort gesehen, wie ein Bus vor die Produktion gefahren ist und habe gefragt, was das ist. Dann heißt es ja, hier werden die Strafgefangenen angeschleppt, die kommen in diese Produktionsstätten rein, die dürfen hier jetzt ihre 12, 14 Stunden für nichts nähen und zurück. Und so entstehen eigentlich dieses ganze Billigprodukt, was viele Discounter und so weiter wöchentlich 2-mal hier auf ihren Regalen anbieten. Und dann ist mir das die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, Freitag ausgestiegen aus dem Flieger und montags ins Geschäft gegangen und ich habe gekündigt.
Was hat Ihr Chef gesagt? Okay.
Viel Interesse, warum, die Beweggründe waren damals nicht, dass das Geschäft, zu dem, für das ich gearbeitet habe, hat zu einem großen Konzern in Deutschland gehört.
Mhm.
Und es war nicht so erwünscht, es war eigentlich dann erwünscht, dass man geht, weil man hatte andere Pläne mit dem Konzern und diese Firmen, die dazugehört hatten.
Außerdem kommt man dann möglicherweise auch in die Rolle des Nestbeschmutzers, wenn man öffentliche Zweifel äußert an solchen Produktions- und Arbeitsbedingungen.
Sie sagen es, weil jeder hat Dreck am Stecken, das ist vor Ort und es sind auch hier die Betriebe, die in der Ferne produzieren lassen und nicht bei uns hier in Deutschland oder in Europa.
Apropos eigener Kopf, den hatten Sie schon immer
in
Ihrem Leben. Sie sind kurz vorm Abitur von der Schule geflogen. Warum?
Naja, weil ich den Konrektor einer politischen Farbbezeichnung genannt habe. Und dann fand man das dann nicht so gut. Ich war recht frech.
Die Farbe war braun?
Die Farbe war braun.
Und das Ergebnis, war der Vorwurf eigentlich berechtigt oder war es einfach nur Provokation damals?
Es war eigentlich so ein bisschen berechtigt, aber es war auch schon viel Provokation zu der Zeit.
Okay, der Preis war?
Der Preis war aufhören mit dem Gymnasium.
Aha.
Und sich auch mal überlegen, was jetzt kommt. Und dann hatte ich Glück, ich habe eine Lehrstelle bekommen als Darmschneiderin im Handwerk.
Aha.
War eine recht abenteuerliche Lehre. Aber ich habe sie durchgehalten und habe meinen Abschluss gemacht nach 3 Jahren.
Sind dann, glaube ich, 1 Jahr nach Mexiko gegangen, weil eine Tante von Ihnen auch in diesem Bereich arbeitet?
Ganz genau. Ich bin dann nach der Lehre, hatte ich das große Glück. Meine Tante hat 15 Jahre in Mexiko gelebt. Sie ist auch Modedesignerin und Schneidermeisterin und hat gefragt, ob ich kommen möchte. Und das habe ich dann gemacht und hatte dann das große Glück, die ersten Bereiche so in Schnitt Einblick zu nehmen und auch in die Produktion. War eine sehr schöne Zeit.
War das ein kleines Atelier oder war das eine große Fabrik?
Das war eine größere Firma. Sie hatte also ein Schnittatelier, wo sie die Schnitte gemacht hatte und eine Musternäherei, wo die Muster erstellt worden sind. Und die große Produktion wurde dann in verschiedene Maquileras gegeben, also so Zwischenmeister, wie man das nennt. Aha. Und verkauft wurden die Waren in eigenen Boutiquen.
Dann sind Sie wieder nach Deutschland zurück, haben, glaube ich, ein paar Jahre in so einer Polsterei gearbeitet.
Genau, ich kam dann zurück, musste ja schauen, dass ich wieder auf eigenen Füßen stehe. Habe dann in Weil am Rhein in einer Polsterfirma gearbeitet, aha, für Stühle und Möbel. Und wo ich dann die Zeit zusammen hatte, dass ich Beihilfe bekommen habe zum Technikerstudium, bin ich dann zu den Hohensteiner Instituten gegangen, in die Nähe von Bönigheim, Hohenstein, und habe da meinen Schnitttechniker-Fachrichtung, okay, Schnitt und Gestaltung gemacht.
Was kann die Schnitttechnikerin, was eine Schneiderin nicht kann?
Also die Schnitttechnikerin kann Schnitte machen, das heißt, ich sehe ein Modell, aha, sei es, was Sie jetzt anhaben oder was ich anhab, und ich kann dafür praktisch den Schnitt machen. Ich bringe das Dreidimensionale auf Papier, so dass man es wieder zusammennehmen kann und dass es wieder dreidimensional ist.
Aber vermessen müssten Sie mich schon?
Natürlich, von oben bis unten.
Gut, aber ich meine, so irgendwie mit Blick geht es nicht.
Nein,
dass Sie sagen können,
nicht.
Das also ist M, XL oder was auch immer.
Das kann man, wenn es lose ist, aber wenn ich Ihnen jetzt ein schönes Sakko machen möchte, das einfach sitzt, da muss ich Sie durchvermessen.
Ja, dann hatten Sie, ich weiß nicht, ob immer noch oder ob das so im Hintergrund noch schwebend vorhanden ist, so eine Punkphase?
Ja.
Eine heftige?
Naja, ganz so wild war sie nicht. Sie war immer wild im Kopf. Ich bin ein Freigeist.
Okay.
Sie war auch wild im Äußeren. Mit Trinken und Drogen habe ich es nicht so gehabt, aber mit Party machen. Und jetzt ist der Punk immer noch eigentlich ziemlich im Kopf geblieben.
Viele Jahre, mehr als 15 Jahre Managerin in der Bekleidungsindustrie. Mhm. Dann, ich glaube, vor 5,5 Jahren der Ausstieg. Und dann haben Sie sich selbstständig gemacht. Was machen Sie jetzt in Kandern im Markgräfler Land?
In Kandern im Markgräfler Land. Ich habe einen kleinen Laden, das Nähwerk. Mhm. Und ich verarbeite Leinen, die ich aus Frankreich und Italien beziehe, welches auch da hergestellt wird. Aus dem mache ich Bettwäsche. Mhm. Und dann verarbeite ich das alte handgewobene Leinen, zwischen 100 und 200 Jahre alt. Und aus denen mache ich Einzelstücke wie Taschen, Kissen. Mhm. Und nächstes Jahr werden neue Sachen auch daraus kommen.
Ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, ich könnte, wenn ich denn wollte, ein Kissen bei Ihnen beziehen aus einem gebrauchten Getreidesack aus dem Jahr 1892.
Genau.
Woher wissen Sie, dass das Ding so alt ist?
Also erstens ist es bedruckt, da sehe ich schon mal.
Da steht die Jahreszahl drauf.
Da steht die Jahreszahl drauf. Dann merkt man, also man merkt, wenn man einen alten Stoff anfasst und einen neuen Stoff, ein alter Stoff ist unbehandelt.
Ja.
Das ist ein Anfassgefühl, ein Hautgefühl, das erlebt man nur einmal im Leben. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was man heute anfasst an Textilien. Und man sieht die Gebrauchsspuren daran und ich lasse auch die Gebrauchsspuren dabei. Also ich wasche die Säcke, ich bleiche die auf die alte Art, indem ich sie draußen auf den Rasen lege, bei Sonnenschein und gieße, wenn sie schmutzig sind. Und ich verarbeite sie dann einfach zu Kissen.
Okay. Warum haben Sie sich auf Leinen spezialisiert? Warum nicht, keine Ahnung, Baumwolle oder Seide?
Also es war schon immer ein Faible für diese alten Stoffe da. Die sind da und die gehörten eigentlich verarbeitet, nicht weggeschmissen. Mhm. Leinen ist bei uns hier in Mitteleuropa sehr viel angebaut worden. Jeder hat es früher in seinem eigenen Garten angebaut, hat es verarbeitet, hat gesponnen und gewoben. Mhm. Und Leinen gehört eigentlich zu uns unten in die Region ganz, ganz stark. Und Leinen ist eine Leidenschaft geworden.
Jetzt sind Sie eine selbstständige und eigenverantwortliche Frau, natürlich auch mit dem finanziellen Risiko, das eine Selbstständigkeit beinhaltet. Wie sehr fehlen Ihnen diese schönen, festen Jobs in der Textilindustrie, auch verbunden mit den letztlich schönen, exotischen Reisen und den schönen, teuren Hotels?
Ich bin 17 Mal in meinem Leben umgezogen. Ich genieße es jetzt endlich mal an einem Ort zu sein. Fehlen tut mir eigentlich nichts, gar nichts. Ich finde, das Markgräflerland gibt mir ganz arg viel. Mir geben die Leute viel, die in meinen Laden reinkommen. es kommt die Welt zu mir. Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Leute in meinem Laden. Mein Laden lebt und das...
Aber der Schritt raus aus dieser Management-Tätigkeit, den haben Sie nie bereut?
Nein.
Da fehlt Ihnen nichts?
Nein.
Ein größeres oder auch kleineres Rad zu drehen?
Nein, manchmal denke ich, ja, die Altersvorsorge, so die gesicherte zu wissen. Aber ich glaube, das ist in unserem Denken drin schon so, das ist so ein bisschen arg deutsch gedacht.
Aha.
Ich denke, das kommt schon alles so, wie es kommen muss. Und wenn ich richtig dafür arbeite und das eine gute Idee habe, dann kommt es auch weiter so.
Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien, einige der osteuropäischen Länder, in denen unsere heutige Gesprächspartnerin in SWR 1, Leute, Jessica Dörr, beruflich zu tun hatte. Was haben Sie in diesen Ländern konkret und genau gemacht?
Also ich bin für deutsche Firmen vor Ort gereist. Ich habe die Qualität überprüft. Das heißt, die Ware...
Stoffe?
Also ich habe Stoffe überprüft, ob die Ware richtig war. Ich habe zum Teil in vollstufigen Betrieben gearbeitet. Das heißt, dort wurde gewebt oder gestrickt, gefärbt, veredelt, zugeschnitten und auch produziert, also konfektioniert.
Haben Sie auch Verhandlungen geführt mit dem Ziel?
Ich habe auch Preisverhandlungen geführt. Ich habe von meinen Firmen in Deutschland Preise vorbekommen, gegeben, musste vor Ort diese Preise halten. Ich musste diese Preise schauen, dass ich sie noch ein bisschen drücken kann. Ich war so dieses Bindeglied zwischen dem Produzenten vor Ort, also im Ausland, und meiner Firma in Deutschland.
Und Sie wussten, wenn Sie den Produzenten immer weiter drücken, kann der seine eh schon niedrigen Löhne irgendwann gar nicht mehr bezahlen?
Ich wusste es. Also ich hatte das... schöne Glück am Anfang, in einer Firma in Bayern zu arbeiten, wo man noch eigentlich mit dem Chef dann Rücksprache halten konnte und gesagt hat, so, ich kann nicht mehr weiter runtergehen, das kann ich nicht mehr vertreten. Und da wurde auch dann immer wieder eingelenkt. Das war aber auch ein kleiner Familienbetrieb.
Ja. Wo in Osteuropa war es am schlimmsten?
Wo ich es am schlimmsten empfand, ich fand es ganz schlimm in Rumänien.
Da waren Sie um die Jahrtausendwende,
glaube ich. Da war ich in der Jahrtausendwende, da war ich in Timișoara gewesen und... Rumänien war eigentlich, denke ich, schon politisch ziemlich zerstört, die Leute. Das hat man schon im Straßenbild gesehen. Und die Produzenten die Produktionen waren ziemlich runtergekommen. Arbeitsplätze waren eng aufeinandergestellt. Luft zum Atmen gab es so oder so nicht, weil es ist Textil- oder Bekleidungsindustrie, erzeugt wahnsinnig viel Feinstaub beim Nähen.
Mhm.
Also es waren schon... heftige Bedingungen.
Gab es da Schutzvorkehrungen?
Nee. Wenn wurde das Fenster ansprechen? Aufgemacht, aber Aha. Es gab keine Abzüge, Lüftungen oder solche Dinge, die gab es einfach nicht.
Brandschutz? Irgendwas
Hab
in der Art?
Habe ich nichts gesehen, so wie bei uns ist. Ja. Ist ja eine Illusion, das zu sehen dort vor Ort.
Hatten die einen 8-Stunden-Tag mit entsprechenden Pausen?
Nein, auch nicht. Also es wurde durchgearbeitet.
Ja.
Es wurde, wenn Fehler gemacht worden sind, mussten sie die Fehler kostenfrei selber revidieren.
Mhm.
Da habe ich selber dann zum Teil mitgearbeitet, weil ich mich einfach geschämt habe. Fehler können passieren und du kannst nicht einfach jemandem Geld abziehen.
Und der Verdienst dieser Leute, wobei ich vermute, die allermeisten sind oder waren Frauen, die da gearbeitet haben?
Die allermeisten sind Frauen, obwohl in der Bekleidungsindustrie die Arbeit des Büglers überwiegend von Männern gemacht wird, ist auch der höchstbezahlte Job in der Bekleidung, weil das auch der anstrengendste Job ist in der Bekleidung. Da sitzen überwiegend Männer.
Mhm.
In der Türkei habe ich auch sehr viele Männer nähen sehen. Aber sonst eigentlich überwiegend Frauen, die konfektionieren.
Und diese ganzen Leute in ihren jeweiligen Ländern, verdienen die da mehr als der Schnitt? Oder
nein.
Nicht?
Also ich weiß, dass es in der Slowakei damals war der Monatslohn um die 130 D-Mark gewesen. Das war eben um die Jahrhundertwende. In der Türkei lag er noch weiter unten zu der Zeit um die 80 D-Mark.
Hatten diese Leute, egal ob der Türkei, Slowakei, Tschechien, Rumänien, hatten die irgendwelche gewerkschaftlichen Rechte?
Man hat es gesagt, gesehen habe ich es nicht. Das kann ich nicht so ganz beurteilen, weil da habe ich eigentlich keinen Einblick bekommen.
Mhm.
Das wird da schon schön von dir ferngehalten. Also du wirst aus Auslandstechniker vor Ort ganz schön in Watte gepackt.
Ich habe es, Frau Dörr, gerade vorhin gesagt, es hat diese furchtbare Katastrophe gegeben im April des Jahres 2013, Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch, mehr als 1000 tote Menschen. Auch wenn Sie selbst nie in Bangladesch waren und diese Fabrik logischerweise deshalb auch nicht kennen. Sie haben so viel gesehen, welche Erklärung finden Sie für eine Katastrophe dieses Ausmaßes?
Also ich habe es in Indonesien auf Java, Jakarta, solche Firmen gesehen, solche großen Firmenkomplexe, wo ganz viele Leute reingefercht werden, auch die Maschinen. Das, eine Nähmaschine in Industrie hat ein Gewicht von 50 Kilo, wenn da natürlich etliche drinstehen, ist das natürlich eine ziemliche Tragkraft, was die ganze Konstruktion dieser Häuser bedarf. Diese Häuser sind 4-5-stöckig, es kommen die Strickmaschinen dazu. Die Bügelmaschinen, das ist ein Gewicht, wo oft die Statik wahrscheinlich nicht ausklamüsert ist. Es wird billiges Baumaterial verwendet. Es wird gequetscht vom Arbeitsplatz, wo nur reingeht, weil die Leute ja auch unter Druck sind, weil sie produzieren müssen. Und dadurch entstehen natürlich solche Katastrophen.
Also Sie haben auch in der dritten Welt Fabriken, Kleiderfabriken, Produktionsstätten gesehen, wo deutlich mehr als 1000 Menschen gearbeitet haben?
Ja, habe ich. Ja? Hab ich. Also in Indonesien habe ich es gesehen, auf Java. Und ich habe sie in China gesehen. Aha. In China war ein bisschen das Land noch größer, dass die Firmen nicht so hoch gebaut haben wie jetzt in Indonesien. Und aber man sieht diese großen Firmenkomplexe überall, wo extrem viele Leute reingefercht werden. Und unter wirklich kleinen Bedingungen, kleinen Arbeitsplatzbedingungen gearbeitet wird, ja, wo eigentlich mehr, deutlich mehr Arbeitsplatz gehörte zum Produzieren.
Eine andere Meldung, aktueller noch, im Mai des Jahres 2015, also gerade mal ein Vierteljahr her, 72 Arbeiter sterben bei einem Brand einer Schuhfabrik auf den Philippinen. Das bedeutet jetzt Frage im Umkehrschluss, dass sowas wie Arbeitsschutz und Brandschutz
gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Gibt's nicht. Es gibt keinen Arbeitsschutz, keinen Brandschutz. Es gibt keine Notausgänge. Du siehst keine Gewerkschaft. Du siehst keine Leute, die sich für andere Leute einsetzen. Das ist einfach, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man vor Ort ist. Man sieht Leute arbeiten wie Ameisen. Man sieht absolut deprimierte Gesichter. Man sieht kein Lachen. Es ist heiß in diesen Firmen. Es gibt Mittagspausen, dann nehmen sie ihr Essen, gehen vor die Tür oder bleiben am Arbeitsplatz sitzen, fangen nach Viertelstunde, 10 Minuten wieder an. Es ist verheerend, was man sieht. Und wir sehen eigentlich das, die wir vor Ort damals waren, sehen eigentlich nur das, was uns gezeigt werden soll.
Ich habe, als ich mich ein bisschen auf die Sendung vorbereitet habe, eine Meldung gefunden, die ich kaum glauben konnte. Offenbar sterben in der Textilindustrie Menschen an Erschöpfung.
Ja. Wundert mich nicht. Sie arbeiten nicht wie bei uns 8 Stunden. Sie sitzen drin 24 Stunden rund um die Uhr, arbeiten Leute, also nicht jetzt rund um die Uhr, sondern sie arbeiten ihre Schicht von 12 Stunden. Sie bleiben oft am Arbeitsplatz oder außerhalb schlafen sie ein paar Stunden und fangen dann wieder an zu arbeiten, weil sie einfach Sorge haben, sie verlieren ihren Arbeitsplatz, dass die paar Euro, die sie verdienen, auch nicht mehr haben. Und das wäre halt klar, auch tragisch.
Die Tochter von Paul McCartney, Stella McCartney, ist Modedesignerin und hat gesagt, die Modeindustrie, angesprochen auf die Arbeitsbedingungen der Textilindustrie, die Modeindustrie muss endlich zur Besinnung kommen. Hat sie recht?
Vollkommen hat sie recht. Ich finde, wir sollten aufhören, Billigteile zu kaufen. Wir sollten das boykottieren. Wir sollten mal unsere Teile, die wir haben, einfach länger tragen, nicht immer gleich alles wegschmeißen. Wir sollten Teile zum Reparieren geben, wir sollten Teile am Flohmarkt verkaufen, wir sollten auch ab und zu mal ein gebrauchtes Teil kaufen.
Oder ab und zu die Sachen, die man nicht mehr braucht, auch an einen Second-Hand-Laden weitergeben.
Sie sagen es.
Ansonsten die Umweltschäden, die produziert werden. Ich habe gelesen, dass es giftige Abwässer gibt, also die einfach entstehen in der Produktion, die in Flüsse geleitet werden oder gleich ins Grundwasser gelangen mit verheerenden Folgen für die Menschen, die dort leben.
Ich habe es in Shanghai gesehen bei einer Firma. Per Zufall, weil der Fahrer sich ein bisschen verfahren hat am Parkplatz, dann sind wir hinten rum und habe nur mal gesehen, wie die Rohre rausgingen von der Färberei in den Pudong River. Und es war für mich einfach entsetzlich. Es hat gequalmt, es hat gestunken. Das Wasser wurde farbig. Also, und das war nur dieses bisschen, was man halt sieht, was man sehen darf, oder das durfte man gar nicht erst sehen. Ne? Aber es ist schon wahnsinnig verheerend, auch was bei der Herstellung von Stoff, beim Färben, was für Chemikalien eingesetzt wird, beim Bleachen beim Ausbleichen von Jeans. Da werden einfach Chemikalien hergenommen und die gehen überwiegend ungesäubert wieder nach außen
ungefiltert.
Ungefiltert nach außen weg.
Wie kann es sein, dass durch die Baumwollproduktion Böden verseucht werden, Frau Dörr?
Ja, ich denke halt, diese ganze Baumwolle wird behandelt mit irgendwelchen Pflanzendopingmittel, damit das Zeug schneller wächst, damit es längere Fasern gibt, damit man es besser verarbeiten kann und schneller verarbeiten kann, dass man es leichter pflücken kann. Und das wird einfach nur behandelt.
Ne? Mhm. Welche Erklärung gibt es dafür, dass man offenkundig weiß, dass diese Dinge passieren, wie im Übrigen auch diese schrecklichen Arbeitsbedingungen und diejenigen in Westeuropa, die Aufträge geben, die großen Firmen machen nichts?
Tja, man schaut gerne weg und man hat gerne, man will ja hier vor Ort konkurrenzfähig bleiben. Das heißt, wenn der eine große Anbieter von Billigklamotten die neueste Kollektion oder viermal im Monat eine neue Kollektion bringen will, will das natürlich der andere aus Spanien unten auch. Jeder will besser sein und hier geht es um Konkurrenz, hier geht es um Statuserhalt, Machterhalt auf dem Markt. Und man schaut dann wirklich gerne weg, wenn man sein Ziel verfolgen will hier vor Ort. Und dann ist der Konsument ist natürlich auch willig. Da gibt es ja jetzt diesen Schotten, Primark, der Schotte, der jetzt hier billig seine Geschäfte aufmacht, noch billiger ist als der Spanier oder der Schwede. Ja, die wollen einfach konkurrenzfähig bleiben, ne? Und dann schauen sie gerne weg.
Auftraggeber sind die großen Firmen in Europa, Amerika, Die den Markt unter sich aufgeteilt haben. Und nach allem, was Sie jetzt auch erzählt haben in dieser Sendung, erinnert mich das irgendwie an den Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Also so, wie Menschen in der dritten Welt arbeiten müssen.
Ja, hat sich nicht viel verändert. Es ist einfach, wer zahlt, der bestimmt.
Ich frage mal so, hat es denn irgendwelche Versuche gegeben, in der Textilindustrie sowas wie moralische, arbeitsrechtliche Standards für die dritte Welt einzuführen?
Also soweit mir bekannt ist, gibt es ja sehr viele Zertifikate, grüne Siegel, grüne Engel, wie sie alle heißen. Für mich ist das alles schön und gut, aber ob es eingehalten wird, ich bezweifle es ziemlich stark. Und ich kann mir nicht hier in Deutschland oder in Europa ein Zertifikat geben. Das funktioniert nicht vor Ort. Das kann gar nicht funktionieren. Also ich sage immer, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tisch und es ist so. Ich kann nicht sagen, ich möchte gerne, dass da unten Gewerkschaft eingehalten wird, Geld und so weiter. Es wird nicht eingehalten.
Also angenommen, man würde die Arbeitsbedingungen verbessern, ja? Also Brandschutz und Sicherheitsstandards erhöhen und die Leute besser bezahlen, ja? Und für bessere Umweltbedingungen sorgen. Würde das umgekehrt in Europa dazu führen, dass die entsprechenden Firmen nicht mehr konkurrenzfähig wären?
Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, eine Firma in Deutschland steht immer noch besser da, wenn sie wirklich ihre Standard absolut nachweisen kann. Ich kann das nicht im Ausland machen. Also ich sehe so oder so nicht den Sinn, warum die ganze Bekleidungs- und Textilindustrie überhaupt so weit gegangen ist. Es ist ja nicht nur die Produktion vor Ort, es ist ja auch, wie diese Ware hierher geschippert wird. Sie kommt dann auf Container, auf den Containerschiffen sind dann Bangladesch, Thais, die dort arbeiten als Matrosen. Es geht ja dann weiter. Es ist ja nicht nur die Produktion. Die Ware kommt dann hierher und dann kommen hier unsere Billiglöhner, die dann diese Ware wieder weiterschicken. Ich finde eigentlich, wir sollten anfangen, wieder zurück zu besinnen uns und sagen, okay, ich kann gewisse Sachen nach wie vor in Deutschland produzieren. Ich muss mich nur gut aufstellen und ich kann eigentlich die Textilindustrie in gewissen Bereichen auch wieder beleben.
Okay.
Und da stehe ich für.
Das ist sozusagen Ihr Appell an die Zukunft, jetzt nochmal in die Gegenwart zurück. Die verantwortlich für all das, was wir besprechen, sind das nur die Discounter oder sind das, fragen auch etliche Hörer, sind das auch die teuren Labels?
Es sind auch die teuren Labels. Also mir ist bekannt und ich habe es auch gesehen, dass teure Modelle neben Billigmodellen produziert werden, weil der Maschineneinsatz ist der gleiche. Da ändert sich nichts. Der einzige Unterschied ist das Label und der Materialeinsatz. Aber vom Maschineneinsatz ändert sich nichts.
Wenn ich mir für 3 oder 4 Euro ein T-Shirt von einem Discounter kaufe. Unter welchen Bedingungen wird oder wurde dieses T-Shirt produziert?
Unter billigsten Bedingungen produziert, unter Umwelt schlechtesten Bedingungen, weil vom Materialeinsatz kann man für diesen Preis nichts erwarten, von Produktion nicht. Dieses Teil muss verpackt werden, wir haben Verpackung dabei. Dieses Teil wird dann noch über den Ozean bis nach Hamburg geschippert und kommt dann schlussendlich zu in diesen Laden. Wenn ich ein T-Shirt für 1,99 Euro oder 3,99 Euro kaufe, kann ich sicher sein, 100% sicher, dass es nicht gut produziert wurde.
Wenn ich mir für 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro bei einem teuren Label einen Anzug kaufe, unter welchen Bedingungen wurde dieser Anzug produziert?
Dann kann ich eigentlich um diesen Preis 100% sicher sein. Er ist in Osteuropa, Portugal produziert unter normalen Verhältnissen, unter normalen Bedingungen, unter auch Brandschutz, über das, was wir vorher gesprochen haben, dass das alles stimmt und dass man den eigentlich verträglich kaufen kann. Und auch wenn man für es im ersten Moment sehr viel Geld klingt, aber diesen Anzug trage ich nicht nur eine Saison, einen 2.500 Euro Anzug kann ich nur mal 10, 15 Jahre tragen. Und wenn ich es dann umrechne, habe ich ein tolles Stück auf eine lange Zeit.
Auf der anderen Seite gibt es Leute, die, auch wenn so ein Anzug so lange hält, einfach das Geld nicht haben, das ausgeben zu können. Was
und dann habe ich, die Möglichkeit, in einen Second-Hand-Laden zu gehen. Es gibt einfache Second-Hand-Läden. Es gibt sehr viele Second-Hand-Kaufhäuser, die für Langzeitarbeitslose, die betreut, das auch noch einen guten Zweck erfüllt. Es gibt hochwertige Second-Hand-Geschäfte, wo ich eigentlich für wenig Geld gute Ware kaufen kann, die schon produziert ist, wo ich auch dann kein schlechtes Gewissen haben muss.
Es gibt ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer, die wollen von Ihnen eins wissen. Woran erkennt man, dass die Klamotten, die man im Geschäft kauft, auf eine gute und faire Art und Weise zustande gekommen sind?
Also ich muss ehrlich sein, ich kann nicht sagen, dass man sie erkennt.
Irgendwelcher Art?
Ich misstraue den Zertifizierungen. Ich glaube da nicht dran, weil ich es auch gesehen habe. So ein Label ist mal schnell mit dem Tacker dran geschossen. Im Grunde genommen können wir uns nicht sicher sein, woher die Ware schlussendlich produziert wird. Können wir nicht.
Und mit dieser wenig tröstlichen und wenig befriedigenden Auskunft beenden wir die Sendung für heute. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich, dass Sie bei uns waren.
Ich mich auch. Danke, Herr Heim.
Trotz der Sprunggelenksverletzung und dem Rollstuhl oder gerade deswegen.
Bin gut versorgt worden hier. Danke vielmals.
Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Das war's in Leute heute Vormittag mit Jessica Dörr.
Eins gehört. SWR1.